erkenne. Und an der Erkenntnis Gottes, da steht und fällt alles. Je mehr du von Gott erkennst, je mehr du Gott erfährst, je mehr du Gott verstehst, desto mehr kannst du von Gott haben. Also, unseren Horizont möchten wir heute erweitern. Mein Thema ist also erkenne und bekenne. Nicht nur erkennen, auch bekennen. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten, morgen um 10 Uhr. Morgen geht es ums Gespräch mit Gott. Komm mit Gott in Dialog, in einem Dialog. Fang an, mit Gott zu kommunizieren. Die Gemeinschaft mit Gott ist nicht nur eine Einbahnstraße, dass nur er spricht oder dass du nur sprichst. Nein, Gott will Kommunikation haben, du und ich. Wir wollen miteinander mit Gott sprechen, mit Gott uns unterhalten. Da bist du herzlich eingeladen. Dann am 23. haben wir, glaube ich, das Thema schon gehabt. Ja, da werden wir ein anderes Thema nehmen. So, bitte? Ja, das andere Thema werden wir nehmen. Also lass dich überraschen am Mittwoch. Um 16 Uhr wird Gottesdienst hier sein, auf jeden Fall. Und dann am Freitag wird das Thema sein, wie bringt man sein Leben wieder in Ordnung? Manche Menschen sind so durcheinander, so kaputt, so verwirrt, so verunsichert. Wie kriege ich Frieden? Und Gott hat mir diese Tage, ich habe gestern mit jemand gesprochen und hat Gott mir hinterher auf dem Nachhauseweg ein Bild gezeigt. Diese Person ist in so einem Wollknäuel, so eingewickelt und wir müssen wieder den Knäuel entwirren. Und der Knäuel muss entwirrt werden. Und es geht Stück für Stück, Faden für Faden. Du musst es entwirren. Also bring dein Leben wieder mit Gott in Ordnung. Oder wie macht man das? Wie entwirre ich mein Leben? Und ich muss mein Leben in die Hand nehmen und dann anfangen, Stück für Stück. Und ich muss da anfangen, wo ich zum letzten Mal wusste, hier war ich auf dem Weg. Hier hat Gott mit mir gesprochen. So, wenn du in die Berge wanderst, mal, dass du auf dem Wanderweg bist, wo hast du zum letzten Mal das Zeichen gesehen? Die Wegmarkierung. Und da muss man wieder zurückkommen und da wieder die Gegenwart Gottes neu erleben. Am Samstag wird um 11 Uhr bis 13 Uhr Frauenbrunch sein und ich möchte alle Schwestern herzlich einladen dazu. Dann am Samstag abends wird das Thema sein, in der Gefahr Gott vertrauen. In der Gefahr vertrauen. Und zwar, sei bitte, hör gut zu, ich sage Gott vertrauen. Aber wie vertraue ich Gott? Wie lerne ich Gott zu vertrauen? Also, im Vertrauen, in der Gefahr vertrauen, das habe ich Gott ausgelassen hier. Denn da möchte ich noch ein paar andere Sachen reinbringen. Da musst du dir selbst vertrauen, da musst du unter Umständen anderen vertrauen, Menschen vertrauen, du musst auch dem Wort Gottes vertrauen, da musst du dem Heiligen Geist vertrauen, du musst so vielen anderen Dingen vertrauen, wenn du sagst, ich vertraue Gott. Gott siehst du nicht. So, also lass dich überraschen, komm in einer der nächsten Gottesdienste. Der nächste Gottesdienst ist morgen 10 Uhr. Steh früh auf. Komm hier und dann lass uns Gottes Wort hören. Mensch, erkenne dich selbst. Das haben die Griechen gesagt. Oder Mensch, erkenne, dass du sterblich bist, steht auch in der Bibel. Also fang an, dich selbst mit den Augen Gottes zu sehen. Wie sieht Gott dich? Erkenne dich selbst. Erkenne dich selbst, wie Gott dich sieht. Nicht wie die anderen dich sehen, sondern wie Gott dich sieht. Das ist ganz arg wichtig. Denn wenn du mit den Augen der Menschen dich anschaust und betrachtest, kriegst du Depressionen. Kriegst du Komplexe. Du wirst immer den Kürzeren ziehen, du wirst immer der schlechter abschneiden, da wirst du immer klein und arm vorkommen, wenn du dich mit anderen vergleichst. Betrachte dich mit den Augen Gottes. Wie sieht Gott mein Leben? Gott sagt zum Beispiel über Israel einmal, du Würmlein Jakob. Stell dir mal vor, so kleiner Käfer. Und wir sind auch solche kleine Käferchen auf dieser Welt. Also erkenne dich selbst, erkenne, wer du bist. Du bist nicht der Herrgott und du bist nicht der Superstar und du bist nicht der Alleskönner und so weiter. Wir müssen unsere Grenzen kennen. Und je mehr du deine Grenzen kennst, desto mehr kannst du dich entfalten. Die meisten Leute, die ihre Grenzen nicht kennen, die überschlagen sich. Und dann wundern sie sich, wenn sie sich das Genick brechen dabei. Diene Gott mit dem, was du hast. Erkenne dich selbst. Was habe ich? Was hast du in der Hand, fragt Gott immer. Was hast du? Was bist du? Was kannst du? Was habe ich dir gegeben? Wozu habe ich dich berufen? Und erkenne deine Berufung. Das ist ganz arg wichtig. Erkenne. Und dann kannst du erst agieren, wenn du weißt, also ich bin eine Antilope und dann springe ich. Oder ein Känguru. Oder eine Schnecke. Dann sei eine gute Schnecke. Die Schnecke hat auch eine ganz bestimmte Berufung. Also erkenne und dann sag, das bin ich. Und ich muss nicht etwas tun, was ich nicht bin. Wozu Gott mich nicht berufen hat. Wozu er mir nicht gegeben hat. Dem einen hat er die Gabe des Redens gegeben und dem anderen die Gabe des Denkens. Und dem nächsten die Gabe des Schlafens. Und die Gabe des Zuhörens. Und die Gabe des Singens und die Gabe des Lobens. Alles sind Gaben. Alles sind Geschenke Gottes. Und Überleg einmal, ein Drittel deines Lebens verschläfst du. Ich sagte die Wahrheit, 30% deines Lebens verschläfst du. Und Schlafen ist wichtig. Menschen, die nicht schlafen, die werden dann nervös, zappelig. Weißt du, die Nacht ist zum Schlafen da, zum Regenerieren. Erkenne, wozu was da ist. Wir Menschen haben die Nacht zum Tag gemacht und den Tag zur Nacht. Aber wir sollen wieder zurückkommen zur Schöpfung, so wie Gott es gewollt hat. Deshalb ist es so wichtig, das Erkennen, dieses Verstehen, dieses Begreifen. Das Geheimnis des Erkennens, das ist die eine Sache, und dann das Geheimnis des Bekennens, das, was du sagst. Das, du kannst nur das sagen, was du verstehst. Ansonsten redest du wie ein Blinder von der Farbe und beschreibst Sachen, was du siehst. Einige Blinde haben sich mal irgendwo getroffen in Indien und die haben einen Elefanten gesehen und die haben gesagt, das ist ein Elefant. Und jetzt Blinde beschreibt, wie ein Elefant aussieht. Und der andere hat einen Rüssel genommen und hat gesagt, das Tier ist lauter vor Weichteile, der Rüssel. Der andere nahm ein Bein und sagt, das ist ein halber Stamm. Verstehst? Wir beschreiben immer teilweise. Alles Wissen ist ein Stückwerk. Was siehst du? Was erkennst du? Und dann, was bekennst du? Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr sollt meine Zeugen sein. Überleg einmal, was das bedeutet. Ihr sollt meine Zeugen sein. Ihr sollt mich bezeugen, ihr sollt mich bekennen. Das, was ich getan habe. Man bezeugt nur jemand, man hat was gesehen, einen Unfall. Man hat gesehen, wie jemand eingebrochen ist. Man hat gesehen, wie jemand etwas Schlechtes getan hat. Und dann beschreibt man. Und genauso, du sollst Jesus beschreiben, was hat er Gutes getan. Der dir alle deine Sünden vergibt, der alle deine Gebrechen heilt, der dich wiederherstellt, dich mit Gnade krönt. Ihr sollt meine Zeugen sein. Was habe ich euch getan? Und das sollst du jetzt beschreiben. Was tut er noch an dir? Oder was tut er durch dich? Überleg einmal, wir sollen in den Zeugenstand treten. Ich weiß nicht, ob du schon mal beim Gericht bist, aber die alten Römer und so weiter, die waren zwei Drittel ihres Lebens beim Gericht, entweder als Zeugen oder als Angeklagte. Also, wenn du beim Gericht stehst, dann trittst du im Zeugenstand und du musst schwören, dass du nichts sagst als die Wahrheit. Wenn du Lügen verbreitest, wirst du bestraft noch dafür. Deshalb sagt die Wahrheit über Jesus. Ihr sollt meine Zeugen sein. Und du sollst berichten, was du gesehen hast. Nicht, was du glaubst, sondern was du erlebt hast. Was passiert ist, wo warst du dabei? Du sollst also Report geben und erzählen, was war. Was hast du gesehen an Jesus bei dir? Ihr sollt meine Zeugen sein. Und wir sind alle zur Verherrlichung Jesu. Wir sollen ja Jesus rechtfertigen. Er wird ja verdammt von der ganzen Welt. Die Juden mögen ihn nicht. Er hat ein so schlechtes Image im Judentum. Ihm wird alles Mögliche unterstellt. Er wäre ein Gotteslästerer gewesen. Er ist ein Verfluchter, Gesetzesbrecher, Krimineller. Er ist mit den Sündern zusammen, nimmt die Zöllner auf. Und jetzt müssen wir berichten und bezeugen, das ist gar nicht so. Jesus ist viel besser. Und du bist jetzt im Zeugenstand für Jesus. Und du musst jetzt aussagen. Und es kann passieren, dass du auch mit verurteilt wirst, weil du dich zu dem bekennst und dabei warst. Mitgehangen, mitgefangen. Du sollst aber eigentlich Jesus entlasten und sagen, was er ist, was er für dich bedeutet. Aber du musst ihn gesehen haben. Nicht, ich glaube an Jesus, den Paulus predigt, den Matthäus predigt, den der und der Evangelist predigt. Nein, du sollst deinen Jesus persönlich kennen. Aus persönlicher Erfahrung, persönlichem Umgang. Dein Zeugnis, deine Sache ist der Beweis. Ist Jesus da oder ist er nicht da? Lebt er oder nicht lebt? Ist er noch derselbe oder ist er nicht derselbe? Du kannst also Jesus entlasten oder belasten. Es liegt an dir. Also wenn du Jesus nicht kennst, wirst du Jesus entlasten. Der hilft mir nicht. Der versteht mich nicht. Der kümmert sich nicht um mich. Der hört nicht meine Gebete. Und so sind viele Menschen, die belasten Jesus negativ und die sagen, komm, Religion ist Opium fürs Volk. Aber du hast was erlebt oder nicht? Ist jemand, der was erlebt hat mit Jesus? Wenn du mit Jesus was erlebt hast, dann hast du was zu berichten. Wer eine Reise gemacht hat, der kann was erzählen, was er gesehen hat. Also wir sind seine Zeugen. Du kannst berichten, der hat mir geholfen. Er hat mich befreit. Vielleicht nicht von allem, noch nicht von allem, aber ich bin auf dem Weg der Befreiung. Ich bin in einem Prozess, in einem Wachstum- und Reifungsprozess. Er hat mich angenommen, mich armen Sünder. Er hat mich nicht rausgeworfen. Er hat mich berufen, er hat mich gesandt, er hat mich zu Gott näher gebracht. Seitdem ich Jesus kenne, habe ich eine andere Beziehung zu Gott und Glauben und der Welt. Er hat mir alle meine Sünden vergeben. Überlege einmal, was für ein Geschenk, was für eine Gnade das ist. Du warst dabei, als das alles passierte. Deshalb sind wir seine Zeugen. Wir waren dabei, als er mich sauber machte und putzte, mich neu einkleidete. Und du sagst, dass das für dich wahr geworden ist, was für dich wirklich geworden ist. Deshalb, ihr sollt meine Zeugen sein. Geschwister, das ist mehr als nur, ich glaube an Jesus. Das ist, man berichtet, man erzählt, was gewesen ist. Also war das wirklich alles? Ist da noch mehr passiert? Weißt du, der Richter fragt dich. Die Menschen fragen dich aus, die quetschen das Letzte raus. Ist das wirklich wahr, was du glaubst, was du erkannt hast, was du erlebt hast? Oder was du noch erleben wirst? Weißt du, als Prediger habe ich ein Problem. Ich muss predigen, das, was ich erlebt habe, das muss ich erzählen, darf ich erzählen. Und ich muss manchmal Sachen predigen, die ich noch gar nicht erlebt habe. Die werde ich erst erleben in 1000 Jahren, wenn ich bei Gott bin, im Himmel bin, in der Herrlichkeit bin. Ich war noch nie im Himmel, aber trotzdem erzähle ich vom Himmel, weil ich an den Himmel glaube, weil Gott mir einen Vorgeschmack des Himmels gegeben hat. Also dein Zeugnis entlastet Jesus und natürlich auch dich. Auch dich. Durch deine Worte steht es in der Bibel, durch deine Nachsprechen und deine Behauptung, wirst du gerechtfertigt oder wirst verdammt. Wird dieser Jesus in dir gerechtfertigt oder verdammt? Durch deine Worte. Wirst du gesegnet oder verflucht? Weißt du, Menschen kommen, ich bin unter einem Fluch. Es ist unmöglich, du kannst nicht unter einem Fluch sein. Du bist in Christus. Und ist Jesus, jemand in Christus, ist nichts mehr Verdammliches. Dann können 1000 Dämonen dich verfluchen, niemand kann dir was anrichten. Alle Voodoo-Zauberer der Welt können kommen und können dich verzaubern, versuchen und Hokuspokus machen. Die können nichts ausrichten, denn der in dir ist, ist stärker. Und deshalb, du musst mit dem Quatsch aufhören, ich bin verflucht. Ich bin in einem Fluch. Das erzählen irgendwelche Quatschköpfe, die keine Ahnung haben vom Evangelium, die Christus nicht gesehen haben. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Gewiss, jetzt muss ich das abstreifen, was noch da ist. Und alle 7 Jahre, habe ich gestern euch gesagt, erneuert sich der Mensch. Also, nach 7 Jahren bist du eine ganz neue Schöpfung. Dann bist du nicht mehr derselbe. Und gestern haben wir festgestellt, wenn du 70 Jahre alt bist, hast du dich 10-mal erneuert. 10-mal hast du da wie eine Schlange dich gehäutet, der alte Haut abgelegt und neues Felde angezogen. Die Tiere machen jedes Jahr das durch. Du wirst nicht glauben, ich habe zu Hause so ein Rentierfell an der Wand. Und das Tier ist schon lange tot. Aber das Tier, das Fell lebt. Weißt du, dass heute, dass gibt's Winterfell und Sommerfell. Und ich habe auch sogar bei Bäumen, bei Eichen erlebt, im Gebälk und so weiter, manchmal knistert und knastert, die Eiche, der Baum lebt. Auch wenn es schon längst tot ist. Nur als Erinnerung. Deine Worte sprechen dich selig oder sie verfluchen dich. Und du kannst sagen, ich bin verflucht. Dann bist es. Dann kann ich dir schriftlich geben, du bist verflucht, weil du das aussprichst. Und das, was du sagst, das bindet dich, das legt dich fest. Hör auf, dummes Zeug zu reden. Darum sagt Jesus, plappert nicht wie die Heiden. Und die meinen, wenn so viele Worte sind, da wird Gott sie hören. Nein, er sagt, redet kein dummes Zeug, keine leeren Worte. Wir müssen über jedes nutzlose Wort, unsinnige Wort, leeres Wort Rechenschaft ablegen. Überleg einmal, was du redest. Deshalb, deine Worte drücken deinen Glauben oder deinen Unglauben aus. Dein Wissen oder dein Unwissen. Erkenne, was bin ich in Christus? Ich bin heilig. Eigentlich, jeder, der Jesus Christus angenommen hat und wiedergeboren ist, ist ein Heiliger. Jeder, der Jesus Herr nennen kann, hat den Heiligen Geist, auch wenn er nicht in Zungen betet. Denn du kannst nicht Jesus Herr nennen ohne den Heiligen Geist. Leute, die Zungensprache ist nur eine Ausrüstung zum Dienst. Wenn wir in Zungen reden, das ist das, wir beten im Geist. Wir sind von uns selbst frei und wir beten für Gott und der Heilige Geist spricht zu uns und wir sprechen zum Heiligen Geist. Aber die Zungenrede ist nicht die Geistestaufe. Du wirst erfüllt mit dem Heiligen Geist, wenn du Jesus als Herrn aufnimmst. Denn Johannes sagt, der nach mir kommt, wird euch mit Geist und Feuer taufen. Und wenn Jesus in dein Leben eingezogen ist, bist du mit Geist und Feuer getauft. Leute mögen dich nicht mehr. Du brennst. Du bist eifrig für Gott. Du bist nicht mehr zu bremsen. Und wenn du das begriffen hast, ich bin ein Kind Gottes, da wo ich Jesus aufgenommen habe, wo ich getauft worden bin, wo ich einen Bund mit Gott geschlossen habe, wo ich wiedergeboren bin aus Wasser und Geist. Ich bin eine neue Schöpfung. Mich gibt's nicht mehr. Erkenne. Und viele Christen, die gehen nach Gefühl. Bin ich errettet? Bin ich ein Kind Gottes? Sind mir meine Sünden vergeben? Pastor, was denkst du? Ich denke gar nichts. Und werde auch nie was denken. Mich geht es nicht an. Du musst es wissen, bin ich gerettet? Habe ich sicher einen Boden unter die Füße? Du musst es wissen. Deshalb, überleg einmal, was du sagst. Entweder wir sprechen die Sprache Gottes oder wir sprechen die Sprache Satans. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Die Sprache Satans, das sind Lügen und das ist Falschzeugnis. Deshalb das 10. Gebot, das letzte Gebot, du sollst kein Falschzeugnis reden. Du sollst nicht sagen, ich bin arm. Was sagt die Bibel? Der Arme spreche, ich bin reich. Der Schwache spreche, ich bin stark. Vielleicht nicht gerade jetzt in diesem Leben, aber im anderen Leben, im ewigen Leben. Und ich habe noch das ewige Leben vor mir. Dieses Leben geht ganz schnell vorbei. Schneller als du denkst. Weißt du, wenn du schon 50 bist, das geht dann nachher auf 100 zu. Aber ich habe noch das ewige Leben. Deshalb, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Das ist ein Verstoß gegen die Gottes Gebote. Rede positiv, rede über das, was Gott sagt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe dich in meine Hände gezeichnet und niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Und du musst nur Amen sagen und Halleluja und hochspringen und bist schon im Himmel. So einfach geht es. Aber wir machen es so kompliziert. Ich muss was fühlen. Vergiss deine dummen Gefühle. Das ist Fleisch. Das sind Hormone. Verstehst du, einer hat mehr Hormone, der andere ein bisschen weniger. Wir müssen Rechenschaft ablegen über nützliche Worte und unnützliche Worte. Über Worte, die wir sprechen, die Gott nicht gesagt hat oder die nicht von Gott sind. Es gibt so viele sinnlose Worte, die Gott gar nicht verherrlichen, gar nicht groß machen, die Gott sogar bezweifeln. Sollte Gott gesagt haben, hörst du, sollte das für mich gelten, steht das für mich in der Bibel? Vergiss es. Alles, was in der Bibel drin steht, ist für dich. Unsere Worte sind es. Und wenn du das erkennst, unsere Worte sind es, die uns nach oben oder nach unten ziehen. Und unsere Worte sind Ausdruck unseres Geistes, Ausdruck unseres Wesens. Ein Pessimist wird alles nur schwarz sehen. Aber Optimist, der sieht alles in rosa. Weißt du, unsere Worte sind Ausdruck unseres Willens. Ich will oder ich will nicht. Und wenn ich nicht will, keine 10 Pferde bringen mich wohin, wenn ich nicht will. Unsere Worte sind der Ausdruck unserer Gefühle. Verstehst? Oh, ich freue mich, Halleluja! Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lob und Dank und dann geht's schon rund. Deine Worte bestimmen, ob bei dir draußen regnet oder stürmt oder Sonne scheint. Unsere Worte bestimmen unsere Einstellung, sind Ausdruck unserer Einstellung, wie ich eingestellt bin. Unsere Worte ist Ausdruck unseres Lebensstils. Das können wir uns nicht leisten, das geht nicht, das ist unmöglich. Oder mit meinem Gott springe ich über die Mauern, Halleluja. Weißt du, du musst mit Gott leben, Gott kennen. David kannte seinen Gott, David war stark in seinem Gott. Unsere Worte sind Ausdruck unseres Glaubens. Ich glaube, sagt Paulus, darum rede ich. Und was du nicht glauben kannst, kannst du auch nicht reden. Dann bist du nur ein Schwätzer. Weißt du, ich glaube, darum rede ich. Wenn du nicht glaubst, dann möchte ich dir sagen, bitte halt den Mund und sei still und rede nicht, bevor du Dummheiten redest, bevor du dich selber schlecht machst, bevor du dir dein Rückgrat brichst. Wenn du nicht glaubst, dann versündigst du dich mit deiner Zunge. Die Zunge ist so ein kleines Ding, sagt Jakobus, aber richtet so großen Schaden an. Steuert die großen Schiffe. Durch negatives Reden zerredest du sogar den letzten Rest Hoffnung, was du noch in dir hast. Durch dein dummes Reden, durch dein dummes Geschwätz. Lasst uns mal drüber nachdenken, wie wichtig das Reden ist. Wenn du nicht verstehst, wenn du etwas nicht verstehst in der Bibel, im Wort Gottes, in der Gemeinde, im Glauben, in deinem persönlichen Leben, dann red nicht darüber. Dann schweig lieber. Sonst verfängst du dich noch in die Netze des Teufels. Weißt du, wie wird das und wie war das und so weiter? Der Teufel versteht dich so einzuwickeln, dass du am Schluss anfängst zu zweifeln. Sogar an der Gnade Gottes und sogar an deinen Verstand. Wenn du nicht verstehst, dann rede nicht, sonst kommst du ins Netzwerk Satans. Und dann wirst du ein Berufszweifler, ein Berufskritiker, ein Berufsnörgler. Und dann kannst du kannst nur noch zweifeln. Und ein Zweifler denke nicht, dass er von Gott was bekomme. So steht es in meiner Bibel auf jeden Fall. Weißt du, durch dein Geschwafel verrätst du sogar Jesus und verleugnest ihn sogar. Wenn du nicht verstehst, dann lass es bleiben. Dann ist es nicht dein Problem. Gott will es gar nicht, dass du das weißt und verstehst in diesem Augenblick. Es kommt der Tag X, wo du das verstehst und wo du begreifen wirst. Und du wirst sagen, da werde ich keine Frage mehr haben. Hernach wirst du es erfahren. Aber da gibt es Leute, die wollen überall mitreden und immer so noch Mitspracherecht haben und so weiter. Die machen Lärm um gar nichts. Ich glaube, darum rede ich. Ganz arg wichtig. Paulus ist überzeugt. Und du solltest nur reden, wovon du überzeugt bist. Er hat Jesus erfahren. Herr, wer bist du? Ich bin Jesus. Und du siehst, durch welche Schule er gegangen ist, was er alles gelernt hat. Er hat Gott erkannt. Ich habe vom Herrn empfangen, ob das Abendmahl ist oder das und jenes ist. Er versteht die Worte Gottes. Er war unterwiesen im Alten Testament und er war unterwiesen durch den Heiligen Geist im Neuen Testament. Aber wer nichts hat, soll den Mund halten. Wer nichts versteht und nichts kennt, das ist besser für ihn selber. Für ihn selber. Denn dann versündigst du dich nicht. Denn du musst nachher hinterher über jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen. Weißt du, als junger Pastor, ich war kein Pastor, ich war nur junger Gläubiger und wollte was für den lieben Heiland was tun. Und dann habe ich so missioniert und sowas geredet und den Leuten sowas eingeredet, wenn ich heute dran denke, mir stehen die Haare zu Berge, was ich den Leuten alles erzählt habe. Weißt du, ich bin durch die Schule Jesu gegangen hinterher und da habe ich noch manches gelernt. So ist es gar nicht. Weißt du, du hörst etwas, du denkst in der ersten Liebe, da ist alles möglich, da reißen wir Bäume aus. Aber so schnell geht es gar nicht mehr. Gottes Mühlen waren langsam, aber trefflich fein. Weißt du, vieles, wir haben irgendwo was gehört und denken, Mensch, das ist wunderbar. Nein, das muss auch durchwachsen sein und gereift sein und ein Teil von dir gewesen sein, sondern es ist nur Einbildung. Und dann reden wir etwas und wir offenbaren unsere Dummheit. Das ist gar nicht von uns. Wenn wir was sagen, muss es von uns sein. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich von der Liebe Gottes scheiden kann. Da muss man hundertprozentig gewiss sein. Diese Gewissheit muss man haben. Sonst beschmutzt du dich selbst und belastest dich selbst. Deshalb, Leute, das Reden ist so eine ganz gewaltige Aufgabe. Wenn einer nichts von Gott hat, dich zu sagen hat, dann soll er still sein. Weißt du, dann soll es dem anderen die Offenbarung geschehen. Soll der andere aufstehen und soll der andere sagen, der Herr hat mir gezeigt. Wenn er dir nichts gezeigt hat, nur einfach um geredet zu haben, das ist nicht der Sinn der Sache. Wir müssen warten auf den Herrn, denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Weißt du, es gibt so viele Leute, die sagen, ja, der hat's gesagt und der hat's gesagt und der hat's gesagt und der hat's gesagt. Ist alles wunderbar, wenn du ein guter Hörer bist. Aber weißt du, was wir müssen, was die Männer der Bibel, die Frauen der Bibel gemacht haben, was die Heiligen gemacht haben? Die haben gesagt, so spricht der Herr. Wenn einer weissagt und zu mir kommt und sagt, der Bruder Matutis, ich habe den Eindruck, dann habe ich gesagt, schön, dass du den Eindruck hast. Aber wenn jemand kommt und sagt, du, zu mir hat der Herr gesprochen, so spricht der Herr, dann werde ich schon mir anhorchen, was der Herr dir gesagt hat. Und dann wirst du dir auch nicht so leicht tun, wenn der Herr zu dir geredet hat. Da werden zuerst große Tränen kullern. Du wirst zuerst zittern und Angst haben. Du wirst nicht so leichtfertig reden. Weißt du, es gibt so viele Leute, die sprechen auch so leichtfertig. So spricht der Herr und hat nicht gesprochen durch sie. Die falschen Propheten machen das. Du musst immer erkennen, wer spricht jetzt gerade zu dir. Wer redet da? Deshalb sagt Jesus, eure Rede sei ja, ja und nein, nein. Da kann sie so viel sparen. Ja, ja und nein, nein. Die Bibel sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also das ist das Nächste. Reden sind Gebete. Erkenne, was dein Reden bewirkt. Was du durch dein Reden bewirkst, was du erreichst. Und viele Gebete sind nicht öffentlich. Pass auf, wo du was betest. Weißt du, du betest in der Versammlung, lieber Gott, rette meine Kinder. Und dann deine Kinder sitzen da hinten in der Ecke. Und weißt du, und dann denkt sich das Kind, also arme Mutter, also da schäme ich mich, verstehst du, die betrachten mich als Gottlose. Du solltest wissen, wenn für deine Familie betest du zu Hause, wo niemand hört, und der wird öffentlich vergelten. Oder Herr, du betest dafür das und das, und die Person sitzt daneben neben dir. Du beleidigst die Leute und weißt gar nicht, und du denkst, du tust was Gutes, du tust Übles. Viele glauben, sie tun einen großen Dienst mit ihren Gebeten. Pass auf deine Worte auf, was du betest und wie du betest. Ich denke nur an diesen Pharisäer in der Bibel. Jesus erzählt die Geschichte. Oh Herr, ich danke dir, dass du ein großer, mächtiger Gott bist. Und ich danke dir, dass du mich lieb hast. Und ich danke dir, dass du mit mir bist. Und dass ich gar nicht so schlecht bin wie der da drüben. Und der ist nach Hause gegangen und ist nichts passiert. Und bei so vielen Christen, die gehen nach Hause, ist nichts passiert. Die haben gebetet, die haben gut gebetet. Der Pharisäer hat wirklich gut gebetet. Er hat nichts Übles gebetet. Ich gebe den Zehnten, ich faste, ich gehe in den Tempel, ich opfere und so weiter. Der hat nichts Verkehrtes gebetet. Aber der hat in Arroganz gebetet. Danke Gott, dass ich nicht so bin wie der da drüben. Nur ein Satz hat sein ganzes Gebet versaut. Nur ein Satz versaut deine ganzen Gebete unter Umständen. Du hast so kräftige Gebete, so in der Heiligkeit, in der Anbetung warst. Und ein Satz. Dass ich nicht so bin wie der Zöllner, der arme Kerl. Und dann wunderst du dich, dass du leer ausgehst und sogar dich lächerlich machst. Stell dir mal vor, dieser Pharisäer, über den lacht die ganze Welt bis heute, 2000 Jahre. Er ging leer davon. Weltweit werden die Pharisäer ausgelacht, obwohl er nichts Böses und Übles getan hat. Nur er hat sich erhoben über den anderen. Wenn wir beten, wir sollen für uns selber beten. Gott sei mir Sünder gnädig. Du siehst also, Worte machen was aus, sind ganz arg wichtig. Deine Worte können den Teufel in Aktionen bringen. Und beim Pharisäer ist es passiert. Die ersten Christen, was haben die gemacht? Die haben nicht gesagt, oh Gott, ich danke dir, dass wir besser sind wie die Juden. Die haben die Juden stehen gelassen. Die haben Jesus gepriesen. Sie priesen die großen Taten Gottes. Und sie gaben überall Zeugnis von Jesus. Sie plauderten von Jesus. Und das kannst du jederzeit tun, das ist nicht verboten und das ist nicht falsch. Niemand verflucht Jesus, der Jesus preist und rühmt und anbetet. Also solange du positiv von Jesus redest, wirst du immer gesegnet werden. Da bringst du nur den Teufel in Schwierigkeiten und auf Trab und in Aktion. Aber der Herr wird zufrieden sein mit dir und der Herr wird sagen, mein Kind, du hast wohlgetan, red weiter so. Über Jesus darfst du jederzeit positiv reden. Weißt du, und wenn Jesus bedient ist, wenn Jesus zufriedengestellt wurde, wenn er glücklich ist, dann kommst du auf deine Kosten. Und dann sagt er, was willst du jetzt eigentlich von mir? Was soll ich dir tun? Preise Jesus als deinen Retter, als den einzigen Retter, deinen einzigen Weg zu Gott, die einzige Tür zum Himmel. Preise ihn und rühme ihn und sag, Jesus, du bist wunderbar. Und durch Jesus bekommst du die Kurve deines Lebens. Durch Jesus kommst du wieder zu Gott zurück. Denn er sagt, ich bin die Tür zum Vater. Niemand kommt zum Vater dann durch mich. Du musst es erkennen. Die Tür zu Gott ist nicht die Bibel. Die Tür zu Gott ist nicht die Gemeinde. Die Tür zu Gott ist nicht der Pastor. Die Tür zu Gott ist Jesus Christus. Jesus Christus, ich bin die Tür. Weißt du, als die ersten Christen Gott lobten, da haben sie nicht mehr auf die Juden geschaut, was sagen die. Sie haben die großen Taten Gottes verkündigt, auch wenn sie wussten, morgen werden wir gehängt oder gekreuzigt. Sie haben keine Angst mehr gehabt. Die Furcht war weg. Weißt du, wenn du Jesus preist, die Furcht wird von deinem Leben weichen. Jesus sagt immer, fürchtet euch nicht. Wenn du weißt, wenn du weißt, dass Jesus bei dir ist, alle Tage bis an der Weltende, lass doch dir reden. Konzentriere dich auf Jesus und dir öffnen sich die Tore des Himmels, der Herrlichkeit, des Sieges, des Segens. Erkenne, du musst Jesus persönlich aufnehmen. Das einzige Anliegen, warum wir sind hier, um Jesus anzunehmen, um Jesus hier zu erleben und so weiter. Wir sind hier, dass Jesus die Mitte unseres Lebens wird, dass wir durch ihn anfangen zu leben. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Deshalb sind wir nur hier. Und dass jetzt Jesus mehr und mehr in mir Gestalt bekommt, deshalb bin ich hier. Und in dem Augenblick, wo du Jesus persönlich aufnimmst, nicht nur ich glaube an Jesus, das genügt nicht. Der Teufel glaubt auch an Jesus. Und zwar, er kennt Jesus. Bist du Gottes Sohn? Ja, der provoziert ihn noch dabei. Aber wenn du mit Jesus eine ganze Sache machst, von ganzem Herzen, dann wirst du von Jesus abhängig sein, ihn lieben, ihm anhangen und sagen, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und du wirst in deinem Geist aufleben, du wirst von Tag zu Tag verwandelt werden und Gottes Kraft wird anfangen, in dir zu wirken. In dem Maße, wie du Jesus Raum gibst in deinem Leben. Du, ich bin ein Jesus-Mensch. Ich bin von Jesus erfüllt. Mir ist Jesus wichtig. Ich habe eines festgestellt, alles andere nützt nichts. Jesus ist es. Und nochmals Jesus. Und nochmals Jesus. Und nochmals Jesus. Und abermals Jesus. Jesus ist es, was dir die Worte Gottes lebendig macht. Den Alten ist gesagt, aber ich sage dir. Er ist, was dir neues Licht in dein Leben hineinbringt. Was Gottes Kraft auslöst. Und du wirst mehr und mehr in Gott hineinwachsen, indem du Jesus aufnimmst, indem du mit Jesus lebst. Was würde Jesus tun? Überleg einmal, was würde Jesus tun? Wenn du das, nicht was würde Gott tun? Gott würde sagen, es wäre der Licht. Nein, aber was würde Jesus tun? Er würde eine Kerze nehmen und anzünden. Und er würde dieses Licht dir bringen. Er würde ganz was anderes machen. Als was du dir denkst. Und du wirst mehr und mehr deinen Glauben vertiefen, deinen Glauben vergrößern. Du wirst geistlich stärker und stärker, wenn du Jesus anschaust. Je mehr du dich auf Jesus konzentrierst und fixierst und dich vergegenwärtigst, das ist Jesus. So würde Jesus reagieren und agieren. Da bekommst du mehr und mehr diese Jesus-Natur. Jesus, nicht Gott. Weißt du, Gott ist so ein abstraktes Wesen. Was ist Gott? Kein Mensch hat Gott gesehen. Jesus sagt, niemand hat den Vater gesehen, ich habe nur den Vater gesehen. Und er kommt und jetzt vermittelt er uns den Vater. Und durch Jesus kannst du jetzt Gott verinnerlichen und so werden wir er. Weißt du, dann wirst du plötzlich Dinge hören, das ist Jesus, das ist Jesus Wille. Und Jesus hat selbst sich dem Vater untergeordnet und sagte, Vater, dein Wille geschehe. Dein Herz muss voll von Jesus werden. Das ist das eigentlich die ganze Predigt, was ich hier sagen will. Erkenne und bekenne. Werde voll von Jesus. Je mehr du ihn erkennst und verstehst, umso mehr wird er dich prägen, formen, umso mehr wirst du von ihm abfärben, so wie ein Chamäleon. Ein Chamäleon, da wo er ist, in der Umgebung, mit wem er zusammen ist, so färbt er ab. Ist er grau, wird er grau. Ist er grün, wird er grün. So, je mehr du mit Jesus bist, desto mehr färbst du ab. Warum wir manchmal so farblos sind und warum unser Leben manchmal so farblos ist, wir sind viel zu wenig mit Jesus. Lass uns ganz ehrlich sein. Sein Wesen wird uns beeinflussen. Sein Denken wird uns beeinflussen. Und deine Träume werden von Jesus beeinflusst. Plötzlich träumst du von Jesus. Stell dir mal sowas vor. Das kann man. Man kann von Jesus träumen. Plötzlich erlebst du, eine lebendige Person ist bei mir. Und Jesus ist eine lebendige Person. Was sucht er den Tod bei den Toten hier? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Er ist eine lebendige Person. Gott ist etwas Abstraktes. Aber Jesus ist was zum Greifen. Der Auferstandene. Weißt du, Jesus ist Gott zum Anfassen. So nimmst deine Bibel und du verstehst plötzlich, was Gottes Entwurf für dein Leben war. Das, was er war, das sollst du auch werden. Was er konnte, kannst du es auch. Jesus gibt uns eine neue Identität. Plötzlich weißt du, Jesus war der Sohn Gottes, ein Kind Gottes. So, ich darf auch jetzt ein Kind Gottes werden. Je mehr du Jesus anschaust, Bruder, Schwester, desto mehr Gottesbewusstsein bekommst du in deinem Leben. Und du wirst wissen, Jesus in mir, Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit, Christus in mir, die Gegenwart Gottes kommt in deinem Leben durch Jesus. Nicht durch viel Bibel lesen und viel beten oder singen. Nein, je mehr du dich Jesus öffnest. Und jetzt fragt jemand vielleicht, wie mache ich das? Jetzt warte ein bisschen. Ich werde dir noch sagen. Erst die Begegnung mit Jesus. Und Jesus ist da, wo 2 oder 30 in seinem Namen versammeln. Du musst fragen, warum sind die Leute zusammengekommen? Sind sie nur zusammengekommen, weil Pastor Matutis da ist? Und Schwester oder Bruder sowieso da ist. Wenn sie deshalb da sind, sollen sie gleich nach Hause gehen. Sie sind am falschen Platz. Wir sollten zusammenkommen wegen Jesus. Wir sollten auf die Predigt hören, nicht weil der und der predigt, sondern weil Jesus zu mir sprechen soll. Weil ich was von Jesus haben will. Wir wollen nicht Geld und Gold und Silber, nein, wir wollen Jesus erleben. Und das ist der Schlüssel, ihr Lieben. Und in dem Augenblick, wo du Jesus suchst, wirst du plötzlich merken, die menschlichen Beziehungen, die Beziehung zu dir selber, die Beziehung zu deinen Feinden und Gegnern wird plötzlich ganz anders sein, weil Jesus in die Mitte deines Lebens getreten ist. Wir bekommen eine ganz andere eine Beziehung zur Schöpfung. Plötzlich kannst du dich mit der Ameise freuen und dich mit der Ameise unterhalten, womöglich sogar noch. Weil du einen Bezug zur Schöpfung bekommst und kannst diese Ameise studieren. In der Bibel heißt es sogar von den Tieren, geh hin, du Faule, zur Ameise und lerne was von ihr. Noch nicht gelesen? Doch, doch. Also da kannst du noch einiges lernen von der Ameise. Oder sie ist so klein und weil sie zusammenhalten und zusammen was unternehmen, die leisten Großes. Oder Termiten, die leisten so Großes, dass man ihr Gebäude gar nicht zerstören kann, obwohl es so kleine Lebewesen sind. Aber sie halten zusammen. Christen, die zusammenhalten, leisten was Großes. Ich habe die Tage über das Teilen gesprochen. Teile und herrsche, das ist Blödsinn. Das ist freimaurerisch, humanistisch. Aber Gottes Wille ist, dass du teilst und dich wieder verbindest. Weitergibst das, was Gott dir gegeben hat. Also, lerne von Jesus. Erst die Begegnung mit Jesus bringt Liebe in unser Leben. Dann kannst du plötzlich deine Feinde lieben, so wie er seine Feinde geliebt hat. Weißt du, Jesus hat sogar viel seine Peiniger gebeten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war Jesus. Er hat nicht gesagt, Vater, schlag sie mit Blitz und Donner. Lass, dass die Erde sich aufreißt und dass sie verschlungen werden, dass es keine Juden mehr auf dieser Welt gibt. Nein, Vater, vergib ihnen. So, alle Juden, alle Römer, alle Henker, alle Mörder haben Vergebung. Jesus, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war sein Gebet. Wenn du erkennst, das hat Jesus gesprochen, Vater, vergib ihnen, dann wirst du täglich menschlicher, täglich normaler, täglich praktischer. Was war Jesus? Was war vom Beruf? Zimmermann, Tischler, Häuslebauer. Also plötzlich, und er hat über 30 Jahre nichts anderes getan als praktische Arbeit. Er hat im Alltag seinen Glauben ausgelebt. Da können wir von Jesus eine ganze Menge lernen. Der Glaube wird nicht in der Gemeinde, im Tempel oder sonst in einer Kirche ausgelebt. Der Glaube wird zu Hause ausgelebt, am Arbeitsplatz. Wenn du dich mit dem Hammer auf den Finger schlägst und dann nicht fluchst, sondern Halleluja sagst. Lobe den Herrn. Preis dem Herrn. Ja, ja. Weißt du, durch ihn entdecken wir die Gemeinschaft, die Harmonie, die Gemeinde, was die Gemeinde ist. Menschen, die Jesus nicht richtig kennen, finden auch den Weg zur Gemeinde nicht, auch nicht zueinander. Menschen, die Jesus nicht kennen, die werden immer Einsiedler sein und die Einöde suchen, die werden nur einen Wunsch haben, ich gehe ins Kloster. Nein, weißt du, wenn du Jesus gefunden hast, du wirst unter den Menschen, du wirst Gemeinschaft haben, du wirst deinen Bruder, deine Schwester sehen, ob die noch leben. Du verstehst auch die Gemeinde ganz anders. In dem Augenblick, wo du Jesus kennst, wirst du so eine Liebe zur Gemeinde bekommen und natürlich auch eine Treue. Und Treue ist heutzutage eine Mangelware eigentlich unter den Christen. Aber diejenigen, die Jesus gefunden haben, die werden brüderlich, schwesterlich. Toll. Die werden nicht mehr sagen, das ist mein. Wenn jemand braucht, wirst du es gerne geben. Die werden gemeinschaftsfähig. Die werden tolerant. Viele Christen sind intolerant. Weißt du, die sind so kleinlich, so kleinkariert, aber Jesus sagt, Vater, vergib ihnen. Oder, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Du wirst von Jesus lernen. Da wirst du nicht mehr so spießbürgerlich sein und von wegen. Durch Jesus bekommt dein Leben eine ganz andere Logik. Erkenne und dann bekenne und dann lebe. Der Glaube an Jesus betrifft alles, betrifft meine Intelligenz, mein ganzes Wesen, meine ganze Art. das Menschenherz voll ist, das läuft da über. Was erfüllt dich? Was erfüllt dich? Erfüllt dich Jesus? Ich frage dich ja nur. Du musst mir ja nicht beantworten. Ich will auch nicht, dass du schon was streckst. Weißt du, hat Jesus schon dein Leben verändert? Das erste Wunder, das er in Kana tat, war, dass Wasser in Wein verwandelt wurde. Das hat nichts, dass du jetzt einen guten Saft zu trinken bekommst. Das Wunder war deswegen da, dieses unbändige Element Wasser. Unbändige Element Wasser, das kann niemand bändigen. Wasser ist kann man nicht bändigen. Dieses unbändige Element nimmt er und macht zu was Köstlichem, zum Wein. Und unser unbändiges Wesen, unsere unbändige Art, unsere unbändige Natur nimmt er, und das ist das erste Wunder, und macht genießbar. Und dann sagt er, wo hast du diesen guten Wein her? Wo ist der gute Kerl hergekommen? Durch welche Waschmaschine ist er gegangen? Was ist da passiert? Nein. Und die Menschen können nicht begreifen, der Pastor kann nicht begreifen, der Speisemeister kann nicht begreifen, warum gibt man erst zum Schluss diesen guten Wein? Und ich sage dir, Jesus bändigt dieses unbändige Element, und wir kommen alle mit einem unbändigen Charakter. Und er nimmt es und sagt so und so. Und da musst du gar nicht viel machen. Hör mal, ich sag dir, da musst du gar nicht viel machen. Du musst nur das tun, was er euch sagt. Du musst nur marianisch sein. Du musst nur mariagläubig sein. Gut für die Katholiken. Tut, was er euch sagt. Weißt du, und so wird dein unbändiges Element verändert. Tu, was er dir sagt. Was er dir heute sagt. Ihr sollt meine Zeugen sein, hat der Herr gesagt. Tu, was er dir sagt. Und er wird jeden Tag was anderes sagen. Er sagt, du füllst die Krüge, du bist da gehorsam. Und er sagt dir erst weiter, wie es mit dir weitergeht, wenn du das eine getan hast, was du tun solltest. Erwarte nicht, dass Gott zu dir 100 Dinge auf einmal sagt. Verkraftest du gar nicht. Weißt du, du musst anfangen, da den Knäuel zu entwirren. Da, wo du gerade stehst. Füll die Krüge mit Wasser. Der Glaube an Jesus ist der, was dein Leben verwandelt und dein Leben ein neues Dasein gibt, eine neue Existenz, ein neues Herz, neue Gefühle, neuen Verstand, sogar eine neue Körperlichkeit. Du hast plötzlich einen ganz anderen Bezug zu deinem Körper. Dein Körper ist plötzlich ein Tempel des Heiligen Geistes. Du liebst deinen Körper, du pflegst deinen Körper, du tust Gutes für deinen Körper. Viele Christen glauben, dass der liebe Gott ihn von Kopf bis zum Nabel geschaffen hat und ab dem Nabel der Teufel ihn geschaffen hätte. Welch ein Unsinn. Gott hat dich vollkommen geschaffen mit allen Zehen und zwei Beinen, mit dem Nabel und mit der Glatze. Sogar deine Haare sind gezählt. Das ist Gott. Und wenn du das weißt, Gott hat mich so gewollt, wie ich bin. Viele Christen können sich nicht annehmen. Ja, ich möchte gerne Mann sein. Im neuen anderen Leben werde ich ein Mann sein vielleicht. Oder eine Frau. Nimm dich so an, wie Gott dich geschaffen hat. Und hat dich wunderbar geschaffen. Und hat gewusst, warum er dich so und so geschaffen hat. Hat er gewusst. Weißt du, es ist wichtig, dass du dabei bist und miterlebst und sein Zeuge wirst. Wer war dabei, als die Mauer fiel? Also sind schon ein paar. Ich war auch dabei. Gleich als die ersten DDR-Leute bei mir in Kreuzberg vorbeifuhren am Hafenplatz, da war ich gleich an der Mauer und habe die ganze Nacht versucht, die Mauersteine umkippen zu lassen. Aber es hat nicht ganz so geklappt, trotz Brecheisen und Vorschlaghammer. Aber weißt du, du warst dabei. Du warst dabei, als das passierte. Du warst dabei, als Gott aus dir einen neuen Menschen machte. Als er aus dir Kind Gottes machte. Als dein Name im Buch des Lebens eingetragen wurde. Hast du gehört? Halleluja, 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 Halleluja. 1000 Halleluja. Milliarden Halleluja. Die Engel singen. Lob und Dank. Jetzt ist wieder einer heimgekommen. Wieder heimgegangen. Weißt du, du warst dabei, als dir deine Sünden vergeben wurden. Und dann sind wir seine Zeugen. Wir erzählen. Wir erzählen den Leuten, dass wir von Verdammnis zur Seligkeit jetzt die Spur gewechselt haben. Ich war dabei. Wir sind seine Zeugen. Und wir sind jetzt noch immer unterwegs. Wir sind noch nicht zu Hause. Wir sind auf dem richtigen Weg jetzt. Und wir bezeugen. Ich habe diesen Weg jetzt eingeschlagen und ich bin diesen Weg gegangen und ich gehe diesen Weg zu Ende. Ich bin auf der Pilgerfahrt, und wenn du irgendwo mal auf der Pilgerfahrt warst, ich wohnte einige Jahre in Altötting, das ist eine katholische Wallfahrtsstätte, und da kamen jedes Jahr Pilger bis von Hamburg, und da denke ich, werde ich nie vergessen, wir haben ja missioniert, versucht, den Pilger zu missionieren. Aber die waren so stur, gegrüßt seist du Maria, und die sind ihren Weg gegangen, die haben sich nicht irritieren lassen, auch wenn die Füße schon wund waren und schon heiß war, die waren kurz vom Ziel, die haben sich nicht irritieren lassen, die Pilger sind ihren Weg gegangen. Und wir sind auch Pilger zur Seligkeit, ihr Lieben. Nicht zu irgendeinem Wallfahrtsort. Unser Wallfahrtsort ist der Himmel. Und der Teufel möchte dir was zu unterjubeln. Hinterher habe ich gedacht, oh lieber Gott, vergib mir, dass ich den Katholiken so Übles angetan habe. Ich habe immer, Jesus liebt dich und Jesus und so weiter. Ich habe gedacht, die brauchen was anderes. Aber die waren von Hamburg bis da nach Altötting, waren zu Fuß unterwegs. Die hätten auch Zug nehmen können. Nein, sie wollten Perpedes. Sie wollten das Opfer bringen, wir gehen zur Wallfahrt, wir pilgern. Und wenn du die Bibel liest, da gibt es Psalmen, Pilgerpsalmen, so als wir gingen zum Hause Gottes und so weiter, und wir priesen den Herrn und wir freuten uns, als wir schon Jerusalem von Ferne sahen. Weißt du, Pilger, wir sind auch auf dem Weg zum himmlischen Jerusalem. Weißt du, wenn du das erkennst, ich bin hier ein Pilger, ich bin hier nur Durchgang. Und hier, Nazareth Kirchstraße 51, das ist nur ein Durchgangslager. Da bist du eine Zeit und dann bist du nicht mehr da, da bist du irgendwo, wo Gott dich weitergeführt hat. Wo auch immer. Weißt du, ich habe schon so vielen Menschen gedient, so viele Menschen getauft, weiß gar nicht, wo sie manchmal sind. Aber da kriege ich Post, jemand ist in Tschad. Jetzt eine Missionarin, eine junge Frau, die Tochter von der Mutter, die ich mal getauft habe, die ist Missionarin in Tschad und arbeitet dort jetzt. Oder andere, ich kriege Post von so vielen Ecken dieser Erde. Aus Schottland schreibt mir einer. Jetzt, ich bin eigentlich in Stuttgart war er. Er war in meiner Gemeinde als Praktikant in Stuttgart. Und dann schreibt er mir, jetzt bin ich in Schottland, ich habe eine Mission in Schottland aufgebaut und baue eine Mission unter den Schotten auf. Gott hat mich nach Schottland gerufen. Der hat nur Schlagzeug getrommelt die ganze Zeit und sehr viel Krach gemacht am Anfang. Aber jetzt darf er den Schotten das Evangelium verkündigen. Ich freue mich für Menschen, die Gott dienen, die plötzlich Gott weiterführen. Weißt du, wir müssen lernen, auch hier Menschen loszulassen. Und ich denke, ich muss von Anfang bis zur Bahre bewahren, von der Krippe bis zur Bahre. Nein, Gott ist es, der uns führt und leitet. Und Gott ist es, der uns segnet. Und wir wissen, bald sind wir daheim. Weißt du, ich sehe schon am Kristallenmeer auf der anderen Seite das neue Jerusalem, die Stadt Gottes. Ich bin auf dem eingeschlagenen Weg. Und wenn du das weißt, ich bin auf dem Weg, egal was jetzt passiert, naja, ich schluck das. Das erledige ich, muss ich auch lernen. Pilger sind fröhliche Menschen, weil sie auf das Ziel zusteuern. Und das gibt uns Kraft zum Leben. Und die Pilger, die ermutigen sich gegenseitig, halt aus, Bruder, noch ein paar Meilen und wir sind zu Hause oder dort, wo wir hin möchten. Weißt du, wir sind unterwegs in Bewegung Richtung Gott, Gottes Erfahrung. Und wenn du einmal dort bist, du wirst die Herrlichkeit Gottes erleben. Hier in dieser Welt sind wir nur auf dem Weg zu Jesus. Eigentlich, das ist mir so groß geworden in diesen Tagen. Wir sind hier nur auf dem Weg zu Jesus. Hier Jesus kennenzulernen, hier zu entdecken. Augustinus hat einmal gesagt, suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Ohne Jesus ist jede Religion Quatsch, Unsinn und Stroh. Ohne Jesus bist du auf dieser Welt und weißt nicht wozu, warum, weshalb. Du bist hier, um Jesus zu finden und mit Jesus eine Verbindung einzugehen. Und eine unzertrennliche Verbindung, eine unzertrennliche Legierung. Weißt du, du und Jesus, ihr werdet beide geschmolzen. Und es geht darum, dass dein Glaube geprüft wird anhand von Jesus. Die Temperatur Jesu. Das so, oh Herr, ist das wirklich Jesus? Weißt du, und du erlebst Jesus, weißt du, wo du Jesus erlebst? In der Ohnmacht. Nicht in der Allmacht. Christen möchten Gott in der Allmacht erleben, aber Gott erlebt man in der Ohnmacht. In der Ohnmacht. Der hängt am Kreuz.
Also wenn du Gottes Sohn bist und das, was du behauptet hast zu sein, steig runter und wir werden an dich glauben. Der hängt heute noch. Mein Auftrag ist, auch hier in Berlin oder wo auch immer, Menschen zu Jesus zu führen und sie an Jesus zu binden. Und sie an Jesus näher zu bringen. Jede Predigt soll einen Zweck haben und ich verfolge in jeder Predigt einen Zweck, wenn ihr das gut aufgepasst habt. Ich will die Menschen an Jesus näher bringen. Nicht an die Gemeinde, nicht an mir selber, an Jesus. An Jesus, das ist mir ein Anliegen. Manchmal schaffe ich das und manchmal schaffe ich das nicht. Und wenn ich das nicht schaffe, gebe ich es Gott ab und sage, lieber Gott, habe ich versagt. Oder die Leute sind nichts wert gewesen. Johannes der Täufer, weißt du, der hat eine Aufgabe gehabt. Er war ein Wegbereiter für Jesus. Und als dann Jesus getauft wurde, der sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes. Und dann, als die Sache vorbei war, als Jesus getauft wurde, dann hat er abdanken müssen. Dann hat er musste ins Gefängnis. Dann hat er sogar selber Zweifel gekriegt. Bist es du oder bist es nicht? Und dann sagt er, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Erkennst du, um was es geht? Es geht nicht nur um Halleluja. Ich glaube nicht an Halleluja, sondern, weißt du, wenn du hier unten dich auf alle vier bewegst, dann kannst du nicht so gut Halleluja sagen, da keuchst und feuchst. Und wir als Menschen müssen Jesus entdecken. Und in dem Augenblick, und auch ich sehe das auch bei Petrus und anderen Aposteln, alles waren Johannesjünger. Andreas, die waren Johannesjünger. Und wir haben den Messias gefunden. Und sie folgten Jesus. Und sie sind jetzt nicht mehr beim Johannes. Das Werk war erledigt. Und wir haben alle nur einen Auftrag, Leute. Und wenn wir das begreifen mal, du hast nur einen Auftrag. Für was auch immer. Gott gab uns Jesus. Gott hat uns nichts mehr gegeben. Gott kann uns nichts mehr geben, selbst wenn er es wollte. Er hat uns Jesus gegeben. Und wie viele ihn aufnahmen. Wer Jesus nicht annimmt, nimmt die Liebe Gottes nicht an. Nimmt die wahre Menschlichkeit nicht an. Und wo Jesus einem nichts mehr zu sagen hat, hat Gott auch nichts mehr zu sagen. Da hat die Liebe Gottes nichts mehr zu sagen. Deshalb ist es so wichtig, hör, was Jesus dir sagt. Was er euch sagt, das tut. Nicht, was die Maria sagt und was der Papst sagt und was der Bischof sagt und was der Priester sagt. Nein, was er euch sagt. Du, mir gefällt diese Frau Maria. Weißt du, ist eine tolle Frau. Was er euch sagt. Und Geschwister, wir müssen wieder lernen, marianisch zu werden, was er uns sagt. Ohne Jesus gibt es kein echtes Erbarmen, kein rechtes Verstehen von Menschen, keine Achtung der Menschen, gar nichts, da gibt es gar nichts. Weißt du, die Menschen verstehen Gott nicht. Ohne Jesus kannst du Gott nicht verstehen. Deshalb hör, was er dir sagt. Und dann wird dieses unbändige Element gebändigt. Der christliche Glaube ist etwas Geheimnisvolles. Das kannst du nur mit Jesus verstehen. Und ohne Jesus schießt am Ziel vorbei. Du bist da, aber du bist nicht auf dem Weg. Denn er ist der Weg. Erst durch Jesus bekommt dein Leben eine richtige Einstellung, ein Fundament. Jesus sagt einmal, wer diese meine Worte hört und tut, das ist das Neue Testament. Wer diese meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister. Wer meine Botschaft versteht, meine Offenbarung begreift, und zwar die Gott in Jesus gegeben hat. Das ganze Alte Testament geht auf Jesus hin. Und das ganze Neue Testament zeigt uns Jesus, was er wirklich war. Weißt du, bei Gott geht es nur um Jesus und sonst gar nicht. Hunderte, mehr als 300 Bibelstellen im Alten Testament zielen auf Jesus. Also du siehst, die Botschaft Gottes ist Jesus und sonst gar nichts. In 1. Thessalonicher 2, Vers 13, Paulus sagt, wir danken Gott unablässig dafür, dass ihr das Wort Gottes, das ihr durch unsere Verkündigung empfangen habt, nicht als Menschenwort, sondern was in Wahrheit ist, als Gottes Wort angenommen habt. Also nicht unser Wort, nicht mein Wort, sondern als Gottes Wort. Du musst nicht meine Worte hören und glauben, du musst mir überhaupt nicht glauben, ich habe nichts davon. Weißt du, wenn ich predige, ich versuche Gottes Worte rüberzubringen. Wie ist ein Anliegen, dass Gott zu dir spricht, als Gottes Wort angenommen und jetzt ist es in euch, den Gläubigen, wirksam. Und dann freue ich mich riesig, wenn dann du nach Hause gehst und ich dann nachher vielleicht in 3 Wochen einen Anruf bekomme. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Jetzt ist Jesus in der Gemeinde wirksam, in unserer Gemeinde, überall, wo Christen zusammenkommen. Die Offenbarung Gottes vollzog sich in der Gemeinde. Und der Herr wirkte in ihrer Mitte und der Herr tat zur Gemeinde hinzu, die da gläubig wurden. Und das damals bei 3000 Seelen. Jesus ist heute in der Gemeinde. Wenn Johannes nachher diese Offenbarung bekommt, Jesus unter den 7 Leuchtern, das sind die 7 Gemeinden in Kleinasien. Heute wirkt Jesus. Er ist der Herr über alles. Und wir müssen nur Jesus bekennen, also erkennen und bekennen. Jedes Knie muss sie beugen, jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Und das musst du lernen, tagtäglich zu bekennen. Jesus, du bist mein Herr. Und ich tue nur, was du sagst. Auch wenn es ein bisschen dumm und blöd vorkommt, füll die Krüge mit Wasser. So lächerlich. Wir sind errettet durch das, was Jesus uns gesagt hat, gebracht hat, gegeben hat. Wir müssen nur noch uns an die Person Jesu stellen. Gott hat ihn auferweckt. Herr, bist du es? Das ist ein Mann, ein Hauptmann kommt zu Jesus einmal. Herr, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Weißt du, was du brauchst? Ein Wort von Jesus. Wir müssen, und das ist die Sache, wir müssen heute Jesus wieder entdecken, wieder erkennen und natürlich auch wieder genauso bekennen, wie die Urchristen es getan haben. Und sie gaben überall Zeugnis. Und Gott hat ihn auferweckt. Er ist nicht im Grab geblieben. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und dieser Jesus, der in den Himmel fuhr, der wird wiederkommen. Maranatha. Weißt du, wir müssen geöffnete Augen bekommen. Ich kann viel dir von Religionen, Jesus, Gott und Welt und Teufel erzählen. Und ihre Augen wurden gehalten. Von wem? Vom Teufel natürlich. Jesus redet mit den Emmaus-Jüngern und sie erkennen nicht, wer das ist. Und ihr Herz brennt. Und vielleicht brennt dein Herz in der Kirche, in der Gemeinde. Und sagst du, Mensch, wann sagt der Pastor endlich, wie das läuft und wie das passiert? Und dann beim Brotbrechen gehen ihre Augen auf. Es ist Jesus! Halleluja! Und dann schon weg. Und dann rennen sie ganz schnell nach Jerusalem. Uns ist der Herr erschienen. Du brauchst eine persönliche Jesus-Erscheinung, eine persönliche Jesus-Begegnung. Paulus sagt, und der Herr ist auch mir erschienen als eine unzeitige Fehlgeburt. Viel zu spät. Weißt du, es ist Gnade, wenn jemand mit 80 noch Jesus erlebt. Die Juden bedrohten die Apostel, aber ihre Augen wurden geöffnet. Wir können es nicht lassen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Und das Geheimnis, warum sie Power hatten, warum sie stark waren, warum sie unschlagbar waren. Wir können nichts gegen diesen beiden Brüdern sagen, Petrus und Johannes. Aber wir wissen, sie sind mit Jesus gewesen. Hier im Heiligen See, auf dem Friedhof bin ich mal vorbeigelaufen. Das hat mich so köstlich gefreut, dass ein Grabstein in Schwarz, auch dieser war mit ihm. Und dann die Bibelstelle. Zuerst habe ich gedacht, was soll denn das? Auch dieser ist mit ihm gewesen. Weißt du, und da ging es um diese Stelle. Auch Petrus und Johannes, sie waren mit Jesus. Sie kannten Jesus. Und als nachher der Judas sich erhängt und ein Stellvertreter für ihn gesucht werden musste, da musste einer sein, der von Anfang bis zum Schluss mit Jesus gewesen ist. Wenn du gesegnet werden willst, du musst von Anfang bis zum Schluss mit Jesus gewesen sein. Dann kannst du ein Apostel werden, kannst in die Lücke springen, kannst du etwas ausfüllen, kannst etwas ausrichten in dieser Welt. Du musst mit Jesus gewesen sein. Und die Juden bedrohten, sagt nichts mehr im Namen Jesu, könnt Jehova nehmen, könnt El Shaddai nehmen, könnt Adonai nehmen, was weiß ich, all diese Gottesnamen, spart euch diese Mühe. Aber nichts von Jesus, der Teufel hat Angst von Jesus. Warum? Er kam, um die Werke Satans zu zerstören. Dies Wiedererkennen. Das Wiedererkennen, das ist der Schlüssel. Du erkennst plötzlich, du hast ein Aha-Erlebnis. Ich habe noch ein paar Gedanken, die muss ich noch schnell loswerden. Weißt du, Bekehrung, was ist Bekehrung? Du kommst zum Heiland. Und das Nächste, was nach der Bekehrung passiert, halte ich fest, schnall dich an, ist die Selbstverleugnung. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Weißt du, das ist dieses Erkenntnis, dieses Selbsterkenntnis. Weißt du, das ist die Umkehr, diese Wiederentdeckung. Ich bin gar nichts. Er ist alles. Ich kann gar nichts. Er kann alles. Hier beginnt die Erweckung. Der verleugne sich selbst. Der erste Schritt ist so wichtig. Egal, was du machst, in welche Richtung du gehst, ob zum Briefkasten oder nach China. Deshalb der erste Schritt ist Bekehrung und der zweite Schritt ist Selbstverleugnung. Lukas 9, Vers 23. Der verleugne sich selbst. Viele haben das nicht verstanden. Deshalb funktioniert ihr geistliches Leben nicht. Weißt du, das christliche Leben ist Selbstverleugnung. Erkenne dich selbst. Es zeigt sich, ob du echt bist oder nicht. Es zeigt sich, was für Ziel du verfolgst und in welche Richtung du gehst. Wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz täglich auf sich, nicht nur ab und zu mal gelegentlich am Sonntag, täglich. Selbstverleugnung ist die erste Bedingung der Nachfolge. In aller Liebe. Geschwister, das wird nicht gepredigt, das wird nicht gesagt. Deshalb schießen die meisten am Ziel vorbei. Selbstverleugnung. Nicht, was ich will, sondern was der Vater will, hat der Vater Jesus gebetet. Dein Wille geschehe. Er musste lernen, sich selbst zu verleugnen. Warum musst du das nicht lernen? Oder solltest? Es ist nicht das Ziel. Weißt du, ich bin zur Herrlichkeit Gottes. Nein, ich bin hier zur Selbstverleugnung. Ich muss mich selbst verleugnen. Ich bin nichts. Er ist alles. Weißt du, die Selbstverleugnung bleibt nicht ohne Folgen. Weißt du, du gibst dein Selbstleben auf, deine Selbstliebe. Du hörst auf, dich selbst zu lieben. Ja, mich haben sie beleidigt. Mich haben sie gekränkt. Mich haben sie abgewiesen. Mich haben sie links liegen lassen. Mich haben sie nicht eingeladen. Und jetzt komme ich auch nicht. Weißt du, Selbstverleugnung, hör mal, Selbstverleugnung ist nicht mal zweimal am Tag in die Kirche zu rennen. Oder kirchlich aktiv zu sein oder Verzicht auf bestimmte Speisen oder irgendwelche bestimmte fromme Kleidung. Selbstverleugnung ist eigentlich, sich hinzugeben, Gott hinzugeben. Sich Gott hinzugeben, von morgens bis abends, 24 Stunden, 7 Tage lang. Jesus spricht vom täglich, der nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Täglich. Täglich die Gewohnheit wegzugeben, nicht mehr ich. Ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Sich selbst aufzugeben. Täglich, nicht nur einmal bei meiner Bekehrung in der Bußbank. Täglich. Sich selbst verleugnen. Wenn Gott an uns etwas tun kann und soll und will und darf, dann muss es zuerst Selbstverleugnung vorangehen. Weißt du, Gott kann an einem, der sich selbst nicht verleugnet, gar nichts tun. Du musst zuerst mal Abstand von dir selber nehmen. Ohne Selbstverleugnung gibt es keine Erlösung. Gottes Werk beginnt immer, indem du dich selbst verleugnest. Alles Herr bist du. Alles Herr bist du. Wenn wir nicht mehr selbstsicher sind, wenn wir uns nicht mehr quälen und denken, ich muss etwas beweisen, wenn unsere Selbstgefühle aufhören, unser Stolz aufhört, wenn wir selbstlos geworden sind, ach Herr, oh, es geht nicht um mich, es geht um dich. Hauptsache du bekommst recht. Hauptsache du kommst zum Ziel. Weißt du, Bekehrung ist, ich gebe mein Leben Jesus und dann höre ich auf, selbstsüchtig zu sein. Selbstsucht ist auch, die ist schlimmer wie Drogen, Alkohol und Nikotin und Medikamentensucht. Selbstsüchtig sein. Jesus sagt, er verleugne sich selbst. Sein Ich, seine Ich-Sucht. Seine Selbstliebe, sein Eigennutz. Hauptsache, ich werde gesegnet. Hauptsache, ich werde gerettet. Schaut die Leute der Bibel. Paulus, Moses. Herr, nimm mich weg. Hauptsache, du rettest mein Volk. So selbstlos. Weißt du, diese Selbstvergötterung. Diese Beutegier, was in vielen Christen drinsteckt. Ich möchte alles haben, was du hast. Soll ich dir sagen, wie die Richtung geht? Gott nimmt dir alles weg, dass du nichts mehr hast. Und dann fängt er an, dir zu geben, was du alles brauchst. Dann kommt die die ganze Beschenkung, die Bescherung. Selbstsucht verhindert die Nachfolge. Selbstsucht verhindert die Nachfolge. Wir wollen auch so glauben, aber wir können nicht glauben, weil wir so von uns eingenommen sind, von unserer Sache, von unserer Idee. Petrus will sein so wie Jesus, will dort sein, wo Jesus ist und so weiter. Und weißt du, und dann, der Herr sagt, komm her, Petrus, der muss sich selbst verleugnen, er muss einen Schritt aus dem Boot rauswagen, egal was jetzt passiert, egal ob ich untergehe oder nicht, er muss es im Glauben wagen. Das ist Selbstverleugnung. Und was ist, wenn es schief geht, wenn es nichts passiert? Wenn ich untergehe und ein Haifisch kommt? Was ist, wenn ich mich blamiere? Weißt du, das ist Selbstverleugnung. Gott kann nur Wunder in unserem Leben tun, wenn wir anfangen, sich selbst zu verleugnen. Mir ist vollkommen egal, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, mir ist vollkommen egal, auf mein Leib und Seele verschmachten, auch wenn das Feuer 7-mal heißer gemacht wird, auch wenn noch ein paar Löwen dazukommen in der Löwengrube. Ich vertraue dir. Und er steigt aus dem Boot und es funktioniert. Gott wirkt erst, wenn wir bereit sind, uns selbst zu verleugnen. Vielleicht hast du es nicht gehört, aber das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn Gott wirkt in den Schwachen mächtig. Und der Schwache ist, der nichts kann, der nichts ist. Selbstverleugnung ist, wenn du etwas tun sollst und du weißt ganz genau, ich könnte es tun, aber also eigentlich möchte ich das nicht von mir aus tun. Ich muss getrieben werden, geführt werden, geleitet werden, angeleitet werden vom Heiligen Geist. Ich traue mir das nicht zu. Und wenn Gott uns beruft, dann sind wir nicht so arrogant. Oh, das kann ich. Weißt du, schlottern uns die Knie. Als wenn ein Sturm draußen ist und ein Orkan. Mit Angst und Zittern kam Paulus nach Korinth. Weißt du, in Athen, liebe Athener, schaut her. Ich bin die Stadt, habe die Stadt durchwandert und habe gesehen, dass ihr ein gottesfürchtiges Volk seid. Und ihr habt hier ein Altar gefunden, einem unbekannten Gott. Weißt du, da hält er ein Referat. Aber Gott segnet keine Referate. Gott segnet nur Predigten. Gott segnet nur Botschaften, die vom Heiligen Geist inspiriert sind. Und dann steht doch so ein alter, junger Grieche, was will der Lotterbube hier? Was redet er von der Auferstehung? Der hat doch gar keine Ahnung. Unsere Philosophen. Und dann geht er nach Hause und hat nichts, keine, da bekehrt sich niemand groß, da entsteht keine Gemeinde in Athen, gar nichts. Nur weil er selber es machen wollte. Wir können noch so heilig sein, noch so fromm sein, wir versuchen immer wieder mal selbst was zu machen. Und Gott lässt uns auch einfach fallen. Und dann lernen wir, ich möchte niemand anders kennen als Christus den Gekreuzigten. Ich will von niemand anders mehr sprechen als Christus den Gekreuzigten. Du siehst, wie Gott uns verwandelt, wie Gott an uns arbeitet. Wir sind in der Schule Gottes, Leute. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Wir werden von Gott ausgebildet und qualifiziert. Oder, weißt du, Gott gebraucht die Menschen gleich von Anfang an mit der Selbstverleugnung. Paulus bekehrt sich und gleich ein paar Tage danach beweist er den Juden in Damaskus, Jesus ist der Messias. Und er, weißt du, das ist so stark. Halleluja. Oh, mein Zeugnis hat Durchschlagkraft. Und weißt du, was dann passiert? Die nehmen den in den Korb und stecken und lassen sie über die Mauer runter. Geh nach Tarsus, Bruder. Erhol dich mal. Regenerier dich mal. Weißt du, wir denken manchmal, Gott wird uns gebrauchen. Jetzt, ich fühle die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann sagt Gott zum Elia, geh und verbirg dich am Bach Krit. Aber jetzt, Herr, bin ich schon 18 Monate hier. Jetzt könnte ich endlich mal kommen. Jetzt könnte meine Stunde X kommen. Dann sagt der Herr, ja, aber geh nach Sarepta und versteck dich bei der Witwe. Und da selbst habe ich der Witwe gesagt, die soll dich versorgen. Du siehst, wie Gott uns führt, wie Gott uns leitet. Erkenne dich. Und dann, dass du einfach ruhig bist und wartest auf die Stunde Gottes, bis Gott sagt, jetzt ist die Zeit. Jetzt geh und stell dich dem Ahab. Und dann geht er zum Innenminister Obadja und sagt, Obadja, meld mich beim Ahab an, morgen will ich mit ihm ein Gespräch haben. Aber Bruder, Ahab hat überall ersucht dich mit Haftbefehl, internationalem Haftbefehl, Interpol. So war das damals. Er wird überall gesucht. Sag ihm, ich will ihn morgen sprechen. Und er geht Und du siehst, wenn du weißt, dass die Stunde Gottes ist, dann hast du keinen Bammel. Aber wenn du nicht weißt, Gott ist mit mir, Gott hat nicht gesagt, Gott hat nicht befohlen, dann zitterst du. Ist es richtig, ist es falsch, ist es gut oder ist es schlecht? Du brauchst das Zeugnis des Heiligen Geistes. Dieses Wissen, dieses Aha. Da verleugne sich täglich selbst. Und Gott kann dich erst gebrauchen, wenn du ganz tief unten dich selbst verleugnet hast. Ganz tief unten. Dass du alles sagst, alles akzeptierst, Herr, schlag mich tot. Ich gehe, ich mach. Der Wille Gottes für unser Leben ist Selbstverleugnung. Weißt du, find heraus, was will der Herr von mir. Ich kann dir sagen, ich brauche gar nicht beten. Ich kann mir alle Gebete sparen. Selbstverleugnung ist das, was Gott von dir will. Verleugne dich selbst, täglich. Wer das schafft, der hat den Schlüssel zum Leben gefunden. Wer das schafft, sich selbst zu verleugnen. Weißt du, der hat Selbstdisziplin. Ich kann ganz klein sein, ganz still sein, ganz bescheiden sein. Jesus, wenn du mich lieb hast, sagt er, wenn du mich lieb hast, du wirst meine Gebote halten und meine Schafe hören meine Stimme. Das sagt Jesus. Weißt du, du verleugnest dich selbst. Das Weizenkorn stirbt und fällt in die Erde. Verleugne dich selbst. Und dann kannst du sagen, ich lebe. Aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Dein Leben wird von einer anderen Kraft bestimmt. Und das ist das Bekenntnis. Ihr sollt meine Zeugen sein. Weißt du, die Leute wissen plötzlich, der war auch mit Jesus. Der ist immer noch mit Jesus. Der geht immer noch mit Jesus. Jesus bestimmt die Richtung unseres Lebens. Und dann versuchst du, dich mit niemand anders zu vergleichen. Dann ist dir egal, ob du Erfolg hast oder nicht. Als ich hier nach Berlin kam vor 20 Jahren, da kamen Leute aus einer anderen charismatischen Gemeinde und die haben gesagt, wie viele Leute haben sich bei dir am Sonntag bekehrt? Bei uns haben sich so und so viel bekehrt. Weißt du, dann ist es vollkommen egal, ob sich jemand bekehrt oder nicht bekehrt. Weißt du, ich freue mich über jede Bekehrung. So ist es nicht. Aber weißt du, Statistik. Was ist passiert? Wie viele Leute waren da? Die Frage ist, war Jesus da? Nicht wer war da, war Jesus da? Was konnte er bei mir tun, bei dir tun, bei uns tun? Er hat uns vorgelebt, wie es weitergeht. Der verleugnet sich selbst täglich. Gott will dich heute zu neuen Segnungen führen und leiten und so weiter. Du musst nur die Spur Gottes in deinem Leben erkennen. Und er geht dir voran und du musst ihm nur nachfolgen. Nur nachfolgen. Und nicht weitergehen, als Jesus gegangen ist. Da gibt es ein schönes Kirchenlied. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Aber das Problem bei vielen Christen ist, die möchten schneller sein als der Heiland. Die möchten den Herrn Jesus überholen. Herr, du bist viel zu langsam. Merkst es nicht, die Welt geht vor die Hunde. Ich werde nie vergessen, als ich dann mein Gespräch da für mein Bibelstudium, Bibelschule hatte, dann habe ich gesagt, weißt du, ich habe keine Zeit, jetzt Theologie zu studieren groß. Wir müssen evangelisieren, missionieren, die Welt bekehren. Die Welt ist am Ende. Und das war vor 40 Jahren. Dann sagt der Pastor, der Bibelschullehrer, Bruder Johannes, du kannst eine stumpfe Axt nehmen oder eine scharfe Axt. Mit der stumpfen Axt wirst du hauen und hauen und hauen und nicht viel bewirken. Aber lass die Axt scharf sein. Da schlägst du einmal zu und der Baum fällt. Schärfe deine Axt. Da kannst du was ausrichten. Und das hat mir eingeleuchtet, dass ich dann gesagt habe, nein, ich fange an, Bibel zu studieren. Ich kenne die Bibel. Ich habe die Bibel schon durchgelesen. Habe schon sogar Bibelkurse belegt gehabt. Aber dann fing ich an zu studieren. Und weißt du was, als ich dann auf der Bibelschule war, weißt du, was bei mir passiert ist? Ich habe so viel mit Gott erlebt, zu Hause, in der Gemeinde. So viele herrliche Stunden mit dem Heiland. Auf der Bibelschule habe ich gar nichts mehr erlebt. Habe ich gedacht, Gott ist gestorben. Und dann bin ich wieder zu dem Bibelschullehrer gesagt, weißt du, ich möchte nach Hause gehen, ich möchte wieder meinen Gott erleben, so wie ich früher erlebt habe. Hier erlebe ich Gott nicht mehr. Dann sagte Bruder Matudis, hier erlebt die ganze Gruppe Jesus. Guck mal, wir beten hier um das und das und das passiert. Ist das nicht letzte Woche gewesen, so und so? Ich werde nie vergessen, da kommt aus Ghana ein Bruder, breitet vorne sein Portemonnaie aus und sagt, lieber Gott, ich habe überhaupt kein, kein, das war Franken. Ja, überhaupt nicht, ich kann nicht mal Zahnpasta kaufen. Und ein paar Tage später kommt eine Post, kriegt gerade er, der niemand kennt, kriegt er Post an seine Adresse. Und das sind 20 D-Mark oder was weiß ich, genauso, dass er wieder seine Zahnpasta kaufen kann. Und wir haben so, wir erleben als Gemeinde, Geschwister, zuerst einmal, wenn du allein bist, erlebst du allein an der Front Gott. Aber wenn du dann mit der Gemeinde zusammen bist, erlebt die ganze Gemeinde. Sind auch die Wunder in der Gemeinde, in der Urgemeinde. Sie erlebten alle Wunder und Zeichen. Sie erlebten alle Verfolgung. Sie erlebten alle Segnungen und so weiter. Du musst nicht so egoistisch sein. Und du lernst mit Gott zu arbeiten. Und musst nicht immer gleich die Sachen packen und sagen, jetzt gehe ich. Nein, es ist schwieriger zu stehen, als wegzulaufen. Es ist schwieriger zu stehen, durchzuhalten. Und ich bin froh, ich habe mehrmals meine Koffer gepackt gehabt und bin schon auf dem Bahnhof gewesen und eine Fahrkarte gekauft. Aber ich bin immer wieder, nein, habe ich gesagt, Herr, der Gerechte flieht nicht. Der Gerechte bleibt. Und da lernst du mit Gott zu leben. Weißt du, es ist kein Kunststück, wenn Schwierigkeiten auftauchen, wegzulaufen. Aber da kriegst du neue Schwierigkeiten ganz woanders. Und die sind viel schwieriger als die alten Schwierigkeiten. Gott lehrt uns. Und die Bibelschule ist da, wo du jetzt gerade von Gott was lernst. Das ist die Bibelschule. Er ist der Lehrer, der Professor, der Heilige Geist. Lass uns aufstehen. Und lass uns offen sein für Jesus. Bekenne ihn. Rede von ihm. Sei voll von Jesus. Er ist Herr, er ist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen. Er ist Herr. Jesus, ich danke dir, dass ich dich auch heute Abend groß machen durfte. Jesus, ich will von dir reden, von dir singen, dich loben und preisen. Dein Name ist ein heiliger Name, ein Name über alle Namen. Die Hölle zittert, wenn es deinen Namen hört. Gottes Kinder jubeln, wenn sie deinen Namen hört. Engel jubilieren, wenn sie deinen Namen hören. Jesus, wir haben dich erkannt. Und wir möchten noch mehr von dir und dir ähnlicher werden. So sein wie Jesus von hier, bis wir am Ziele sind. Danke, Herr, dass dein Heiliger Geist uns das lehren wird. Und ich möchte wie Maria einfach so sein und einfach andere ermutigen. Hört, was er euch sagt und das tut. Hör, was Gott dir heute Abend sagt. Was er dir in kleinen Dingen sagt. Nicht in den großen und gewaltigen Dingen, weltbewegenden Dingen, Prophezeiungen und weltverändernden Dingen. Nein, was er dir in den kleinen Dingen sagt. Sei treu im Kleinen. Und du wirst sehen, Gott ist gewaltig, Gott ist großartig. Und es geschehen Wunder. Das unbändige Element wird gebändigt und es wird köstlicher als Wein. Halleluja. Danke, Jesus. Ich danke dir, dass du in unserer Mitte wirkst und dass du noch immer bei der Arbeit bist. Amen.